Jahr an das erste Mal hier gepredigt. Das war eine meiner ersten Predigten, die ich überhaupt mal halten durfte. Genau. Und vor ungefähr 6 oder 7 Jahren hat meine Frau mal an einem Gemeindeabend predigen dürfen oder mitteilen dürfen. Da hat sie über Fasten gelehrt. Und das war das erste Mal, dass ich sie live gesehen habe. Genau. Wir haben uns dann hier an der Wiesent noch ein bisschen nach dem Abend noch ein bisschen flaniert. Die Nina war dann auch noch dabei. Und, also Nina Damm. Genau. Und auf jeden Fall, mittlerweile sind wir 5 Jahre verheiratet, haben einen Sohn, wohnen in Fürth. Und ich war auch in den letzten Jahren immer wieder mal da, weil ich also zu den Gottesdiensten durfte da ein bisschen teilen. Und heute darf ich auch mit euch etwas mitteilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für euch. Genau, heute geht es ums Gebet. Gebet ist eine Sache, die mein Leben eigentlich seit vielen, vielen Jahren stark prägt. Ich bin seit über 10 Jahren bei einem Verein, der heißt Gemeinsam Beten und Bewegen. Es ist ein bisschen eine Gebetswandergruppe. Wir laufen durch Deutschland. Wir sind über wahrscheinlich 4000 Kilometer die letzten 10 Jahre durch Deutschland gelaufen. Und unser Ziel ist, für Deutschland zu beten, während wir laufen. Wir laufen von Gemeinde zu Gemeinde, fragen dort, ob wir übernachten dürfen in den Räumlichkeiten mit Isomatte und Schlafsack, fragen, ob wir eine Kleinigkeit zum Abendessen bekommen und ein kleines Frühstück. Und dann geht es am nächsten Morgen weiter. Und während wir dann zur nächsten Gemeinde laufen, die 20, 25 Kilometer, beten wir. Und bieten dann auch immer an, so kleine Gemeindegebetsabende oder so zu machen mit den Leuten dann dort vor Ort in den Gemeinden. Genau, das ist ein Thema, was mich die letzten Jahre immer wieder auch im Gebet geprägt hat. Ein anderes Thema war, ich war auch ein Gebetshaus. Meine Frau, die Stefanie, die hat lange Jahre im Mutter aller Gebetshäuser, es gibt ja diese Gebetshausbewegung, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es ja auch Augsburg und in Freiburg und ziemlich große Gebetshäuser in Deutschland. Und Stefanie war da eben in dem ersten Gebetshaus in den USA, das da damals entstanden ist, Ende 99, glaube ich, ja, genau, 2000. Ja. Da haben die ja dieses IHOP, International House of Prayer, gegründet. Und sie war da auch ein paar Jahre, ne, immer wieder, über ein paar Jahre immer wieder mal dort, auch längere Zeiten. Genau. Also unsere Familie, das, was wir sind auch und was wir tragen als Familie, Stefanie und mich, ist ein Thema, da ist einfach Gebet ein Riesenthema. Und wir haben unsere Frühmorgengebete. Wir stehen früh auf vor der Arbeit und beten zusammen. Am Samstag nehmen wir uns immer so eine Familienandachtszeit, wo wir zusammen beten. Genau, und es soll einfach heute um Gebet gehen. Ich will euch ermutigen zu beten. Und als erstes will ich euch eine Sache teilen, die ich hatte gestern bei unserer Familienandacht oder Familiengebetszeit, Lobpreiszeit. Und das ist ein Vers aus 1. Petrus 1, Vers 8. Ich lese euch den mal vor. Wenn ich ihn finde. Da. Und ich möchte euch dann danach einladen, einfach auch mit mir nochmal zusammen aufzustehen und unsere Liebe, die da steht. Vielleicht könnt ihr das genau mit drauf. 1. Petrus 1, Vers 8 nur, ne? Das ist Vers 8.
Ja. 1 bis 8?
Nur der Vers 8. Nur der Vers 8.
Okay.
Ja. Da heißt, welchen ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen ihr glaubet, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über welchen ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Für mich ist das so ein Lobpreisvers. Es geht um Jesus. Wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Wir glauben an ihn, obwohl wir ihn jetzt nicht sehen. Und wir jubeln über ihn mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und so erlangen wir das Ziel unseres Glaubens, die Rettung der Seelen. Vielleicht stehen wir mal auf und sagen, Jesus, wie sehr wir ihn lieben. Und einfach, das, geben wir dem mal Ausdruck. Jesus, wir lieben dich, obwohl wir dich jetzt nicht sehen. Jesus, wir glauben an dich, obwohl wir dich nicht sehen jetzt. Jesus, wir freuen uns über dich. Wir jubeln über dich. Und wir freuen uns mit verherrlichter Freude über dich. Hilf uns, das zu bewahren in unseren Herzen heute. Wir wollen dir sagen, wie sehr wir dich lieben. Wir wollen dir sagen, wie sehr wir uns über dich freuen. Und wie wir dich, an dich glauben. Du bist das Haupt. Von dir her werden die Glieder verbunden. Wir wollen dich festhalten als unser Haupt. Du bist der König, Herr Jesus. Du regierst. Wir lieben dich. Komm bald, komm wieder, Herr Jesus, komm bald wieder.
Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kann dich nicht sehen, aber ich kann dich spüren. Du bist da.
Halleluja.
Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt keiner ist wie du.
Ja, du bist hier mitten bei uns. Ja, du bist da. Du bist in unserem Herzen. Wenn wir dich nicht sehen, bist du da. Und du bist der, der uns führt und leitet. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, täglich neu. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du bist die Liebe meines Lebens.
Du bist der Herr, der lebendiges Wasser über uns ausgießt. Ströme lebendigen Wassers.
Ja, und du, Jesus, bist unser guter Herde. Du können wir uns darauf verlassen, dass du uns nicht loslässt, dass du uns führst und dass du uns zum Ziel bringen wirst, Herr.
Ja, wir heben hoch den Namen Jesu.
Und dir sei alle Ehre im Himmel und auf Erden, Herr.
Amen. Dürft euch wieder setzen. Mein Herz belebt es immer wieder, wenn ich höre, wie Menschen um mich herum oder wie meine Geschwister Jesus sagen, wie sie lieb sie ihn haben. Ich habe jetzt vorhin Irmgard auch vorhin schon, wo du da gesagt hast, wie lieb du Jesus hast und dass es dein wertvollster Schatz ist. Das hat mich so tief berührt und es ist so wertvoll und so kostbar. Und es bereitet mir unheimlich Freude, das zu sehen. Und im Psalm 34, Vers 1, ist es einfach mal inzwischen zu. Da heißt, Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Immer da soll sein Lob in meinem Mund zu finden sein. Ich muss es lesen. Die Sanftmütigen werden es hören und sich freuen. Und für mich ist es immer so ein Indikator für meine Seele. Ich lese es nochmal vor. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Wenn ich merke, dass jemand da, der in seinem Herzen Jesus lieb hat und ich höre diesen Lobpreis, dann kommt Freude in mein Herz. Und das bewegt mein Herz zutiefst. Und wenn ich andersrum merke, oh, da ist jemand da, der Jesus lieb hat und diese Freude kommt nicht, und das, dann weiß ich, okay, bin ich da wirklich, ist mein Herz sanftmütig? Bin ich in der Sanftmut? Oder ist eine Härte in meinem Herzen drin? Also ist mein Herz weich oder ist mein Herz hart? Und wenn die Sanftmut da ist, wenn diese Weichheit da ist, dann werden wir uns freuen, wenn unser Bruder, unsere Schwester mit dem mir einfach sagt, Herr Jesus, ich liebe dich so, du bist das Kostbarste in meinem Leben. Das ist ein super Indikator, wenn du dich prüfen willst oder sehen willst, wo du stehst. Kleiner Einschub. Ihr hattet auch Wahlen zu den Diakonen, ist das richtig? Diakonenwahl. Da sind die Diakone, die jetzt neu gewählt wurden, sind die da auch, oder? Ja. Wer ist da? Der Karl? Okay. Die Petra hat mich vorab informiert, das war irgendwann im Januar, hat sie mich angerufen, dass ich heute predigen darf. Und da hat sie eben gesagt, dass das ein Tag vor der Diakonenwahl oder eine Woche nach der Diakonenwahl ist, genau. Und ich habe jetzt noch eine Stelle für euch, neuen Diakonen, Römer 12, Vers 6 bis 8, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. Römer 12, Vers 6 bis 8, da heißt es, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Das ist vielleicht für die Diakone. Es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt. Das habe ich heute früh so schön gefunden, wie du uns die Sachen mitgeteilt hast auch. Und auch noch eine Ermutigung. Der vorsteht, für die Vorsteher der Gemeinde, mit Fleiß, vielleicht auch für die Diakone gut, und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Auch die Diakone sind Leute, die in der Urgemeinde zumindest Barmherzigkeit geübt haben, die die Tische bedient haben, die sich um die Armen und Witwen gekümmert haben. Und Barmherzigkeit mit Freudigkeit üben. Da ist nochmal ein Einschub. Für mich war das immer schwierig. Also wenn wir da beten, Gebetswanderungen für Deutschland, dann beten wir auch oft thematisch und beten für verschiedene Bereiche, die Wirtschaft, die Politik und eben unter anderem auch immer wieder mal fürs Gesundheitswesen. Und für mich war das der Schlüssel, als ich diese Stelle mal gelesen habe, wer Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Das Gesundheitswesen ist eigentlich ein Barmherzigkeitsdienst. Und jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, irgendwo kommt es aus einer Freudigkeit, dem anderen helfen zu können. Und ich will das euch auch nochmal zusprechen, dass diese dieser Dienst, auch wenn du im Gesundheitswesen arbeitest heute, ich weiß, es sind einige hier, lasst dir diese Freude neu schenken, vielleicht heute vom Heiligen Geist. Sprecht euch auch zu, dass ihr Freudigkeit bekommt im Namen Jesus für den Dienst, den ihr da tut. Und dass diese Barmherzigkeit ja, aus einer ganz tiefen Freude herrührt. Darum bitte ich dich, Herr Jesus, dass du das heute neu schenkst, hier in dem Raum, aber auch bei den Leuten, die jetzt nicht da sind und auch in dieser Stadt, in all den Bereichen von Gesundheit. Amen. Genau, das war der Römer 12 für die neuen Diakone. Römer 12, 6 bis 8. Für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, nochmal. Wir haben, die Stefanie und ich, meine Frau und ich, wir haben gestern und vorgestern einen Zweiteiler angeguckt auf Bibel TV. Der heißt Die Liebe heilt, über den Dr. Moscati in Italien, Neapel. Und der wurde dann später von der katholischen Kirche auch heilig gesprochen. Aber wer das mal bildlich sehen will, was das bedeutet, Freudigkeit in der Barmherzigkeit zu haben, da empfehle ich einfach diesen Film. Also Die Liebe heilt, den gibt es immer wieder mal auf Bibel TV. Könnt ihr mal schauen. Das ist echt toll. Mein Thema heute ist ja Gebet, vor allem Gebet. Und da wollte ich euch eine Bibelstelle nicht vorenthalten. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und ich denke, das ist in unserer Zeit, in der wir leben, umso wichtiger, dass wir beten, dass wir flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung tun. Für alle Menschen, für Könige, für die in Hoheit sind, für unsere Regierung, für die Menschen, die Gott in Verantwortung gestellt hat. Und warum? Damit wir hier als Gemeinde Jesu ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das hat auch einen eigenen Zweck. Deswegen ist Beten so wichtig. Wir haben ja diesen Gebetsverein mit gemeinsam beten und bewegen und dieses Jahr haben wir eine Gebetsschule und es gibt noch einen Termin am 16. März in Sersheim bei Stuttgart. Wer Zeit hat, kann da nachher auf mich zukommen und auch da dazukommen. Wir bieten da auch nochmal das Thema Gebet einfach an aus verschiedenen Facetten. Genau. Wie sollen wir nun beten, haben die Jünger Jesus gefragt. Und Jesus hat ja bekannterweise auf diese Frage mit dem Vaterunser geantwortet und hat gesagt, wenn ihr nun betet, dann wisst, dass der Vater letztlich schon alles weiß. Er weiß, worum ihr bittet, bevor ihr darum bittet. Und er hat gesagt, wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser, der du bist im Himmel. Und dann kommt das Vaterunser. Für mich ist das Vaterunser oft einfach ein zentraler, so eine Gedankenstütze, wie wir beten sollen. Zuerst kommt die Anbetung, geheiligt werde der Name Gottes. Dann, dass es um sein Reich geht, dass es um sein Königreich geht. Dann, dass es dass sein Wille geschieht. Und dann um die einzige Bitte letztlich, wo es um unsere Bedürfnisse geht, dass wir unser tägliches Brot kriegen und Vergebung bekommen, unserer Schuld und dass er uns durchführt durch die Versuchungen und uns bewahrt vor allem Bösen. Das ist ein Gebet, das er uns sagt, wie wir beten sollen. Wenn man oft nicht weiß, wie wir beten, wenn wir irgendwie unsere Gebetszeiten haben, ist auch ein ganz schönes, eine schöne Sache, dass wir einfach segnen. Da gibt es diesen Segen Aarons in 4. Mose 6. Da heißt, der Herr segne dich und behüte dich. Ja? Und er kennt ihn alle. Und er lasse sein Angesicht leuchten dir über dir, sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. So geht es noch weiter. Genau, und das ist auch oft einfach gut, über Situationen, über Umstände seinen Segen auszusprechen. Aaron, das ist ein priesterliches Gebet, ne? Und wir sind berufen, auch Priester zu sein. Du bist berufen, wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Priester. Du bist ein jemand, der für Gott, für diese Welt eintritt. Und vor Gott für diese Welt steht. Und deswegen ist es gut zu segnen. Genau. Und jetzt geht es um mein Lieblingsthema, die Psalmen. Das ist eine große Gebetssammlung. 150 Psalmen. Und da nochmal an die Diakone, die jetzt neu gewählt wurden. In der alten Kirche hat es geheißen, dass es eigentlich niemanden möglich. Es war eine Voraussetzung für ein geistliches Amt, dass man alle Psalmen auswendig konnte. In der orientalischen Kirche. Ja? Also es ist teilweise immer noch so, wenn man in die koptische Kirchen kommt und so. Oder ich war mal mit einem Freund von mir auf dem Berg Athos in Griechenland. Das ist so eine Klosterinsel, wo ganz viele griechisch-orthodoxe und russisch-orthodoxe und bulgarisch-rumänisch-orthodoxe und auch koptisch, also ägyptisch und syrisch-orthodoxe Mönche leben und zusammen sind da in verschiedenen Klöstern und Gemeinschaften. Und die stehen früh morgens um 3:30 auf und fangen an zu beten. Und die singen Psalmen bis um 7:30. Um 7:30 gibt es kurz Frühstück. Dann werden ein paar Hausarbeiten gemacht und dann geht es weiter mit Psalmengesang. Und es ist, also in der östlichen oder in der alten Kirche, kann man sagen, in der alten Kirche ist diese, dass man wirklich aus dem Wort Gottes, aus den Psalmen raussingt, noch viel verbreiteter als bei uns. Aber bei uns hat auch der alte Luther hat gesagt, dass wir gut beraten wären, die Psalmen auswendig zu lernen. Ne? Sagt der Luther. Und genau. Und es wär, also wir haben das ein bisschen versucht, auch bei uns in der Familie zu etablieren. Wir beten immer abends einen Psalm zusammen und versuchen den dann auswendig zu lernen. Genau, das ist die Stefanie ist da sehr dahinter. So, haben wir schon mal ein paar. Vielleicht kann man mal eine kurze Umfrage machen, dass das nicht so starr bleibt. Wer kann 150 Psalmen auswendig? Also mehr gibt es nicht. Ne? Also wer die alle könnte, der hat es geschafft. Wer kann vielleicht 10 Psalmen auswendig? 10, Stefanie, ja, gut. Wer kann 3 auswendig? 3 wird schon. Und wer kann vielleicht einen auswendig? Wenn jemand einen kann, welchen könnt ihr denn?
23.
Ja, dann können die meisten. Das ist der Psalm. Und wenn du 3 kannst, welchen könntest du noch? 91. Psalm 1? Genau. 121. 139. Genau. Also ich denke, das ist auch vielleicht, weil wenn wir wirklich lernen zu beten oder so ein bisschen so ein Indikator für das, wie unser Gebetsleben steht, auch nicht nur hier, das ist ja in jeder Gemeinde ähnlich, das Abfragebild, denke ich. Das ist gut, ne? Es ist schön, einen Psalm auswendig zu können, es ist gut, den Psalm 23 auswendig zu lernen. Wir können den nachher auch mal zusammen lesen vielleicht, das ist nämlich schön, da passiert auch viel, ne? Das sind ganz tolle Stellen dabei. Wir hatten bei der Gebetsschule jetzt jemanden da, die hatte das mit uns gemacht, sie hat mit uns einfach Psalmen gelesen und wir haben die laut zusammengelesen und immer wieder wiederholt. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt mach's frei, also jetzt mach's in deinem Tempo, aber bleib laut, beim Lautlesen. Und dann blühen auf einmal, also bloß bei diesem Psalm 23, den ich schon so oft gelesen habe und das ist schon so alter Käse ist letztlich. Ja, also weiß nicht, mir geht es immer so, wenn ich Sachen schon so gut kenne, dann beschäftige ich mich da nicht mehr so viel damit normalerweise. Aber auf einmal ist es wieder aufgeblüht in meinem Herzen und ich hatte da eine Stelle dabei, die mich so gepackt hat und wo ich den ganzen Tag davon mich nähern konnte, ja, wo das wirklich mein Herz so berührt hat. Und wenn du den Psalm 23 kannst, dann nimm ihn und rezitiere ihn immer wieder oder lies dir einen anderen Psalm immer wieder durch und kau das Wort Gottes. Also das ist auch so ein Bild, ne, dass man das Wort Gottes isst und kaut und immer wieder kaut. Ja, und da ist dieses Auswendiglernen, denke ich, ganz gut. Das ist eigentlich meine Hauptchallenge für euch heute, meine Herausforderung. Vielleicht, dass ihr einen Psalm auswendig lernt dieses Jahr. Fangt mal mit einem an. Muss auch nicht der längste gleich sein. Ja, wer weiß, wer der längste ist? Okay.
Was auch gut ist, um Psalmen zu lernen. Es gibt so viele Lieder, wo Texte von Psalmen drinstecken.
Ja.
Und das lernt man für mich.
Dann geht es leichter, ja. Das ist super.
Besser ins Herz rein. Du kannst es dann auch so mit der Melodie verbinden.
Ja.
Also so habe ich viele.
Ja.
Lieder, also erkannt beim Psalmen, das ist
ja
Lied.
Ja.
Immer wieder erkennen.
Ja, oder über die Stundengebete, ne? Das sind ja auch viele drin.
Genau, da sind auch immer die Psalmen mit drin, in Stundengebeten. Oder halt, ich wiederhole es einfach nochmal, ich weiß nicht, wird es aufgenommen. Also Liedersinger, ne? Lieder, wo Psalmen vertont werden, das ist eine super Möglichkeit. Genau. Der Bonhoeffer hat auch noch was dazu gesagt, das lese ich euch auch noch vor. Es gibt keinen Zugang zum Psalter, es sei denn durchs Gebet. Das heißt, indem die Gemeinde das Wort der Psalmen betend zu ihrem eigenen macht. Also wenn ihr die Psalmen stur auswendig lernt, ohne dabei in dieser Verbundenheit mit Gott zu sein, im Gebet mit Gott zu sein, dann das wird... Ja, es gibt, das wird nichts mit dir machen. Ne? Aber wenn das ein Gebet wird aus deinem Herzen, wenn der Psalmist dein Vorsprecher im Gebet wird sozusagen, dann wird es lebendig werden. Ich habe mir im Vorfeld, es sind so viele Psalmen eingefallen, die mir in bestimmten Situationen immer wieder geholfen haben. Ne, der Psalm 40, ne, du ziehst mich raus aus der Grube, aus dem Schlamm, und stellst meine Füße auf festen Fels, auf festen Grund. Oder Psalm 69 ist mir noch eingefallen, als ich mal eine Zeit hatte, das ist schon 2008 war das, da hatte ich mal eine Zeit, wo es mir richtig schlecht ging und wo ich von Gott auch ein bisschen so wieder auf den richtigen Weg der Umkehr gebracht wurde. Also wo Gott mir neu seine Wege gezeigt hat. Und das war nicht unbedingt so leicht für mich. Aber ich habe gemerkt, wie meine eigenen Wege so abgrundtief verdorben waren. Wie mein eigenes Herz so heuchlerisch, einfach schlecht war. Oder ist. War. Genau. Ist und war. Genau. Und da kam mir der Psalm 69 zum Beispiel. Das hat mich damals so bewegt und verbessert. Das habe ich so viel gebetet damals. Rette mich Gott, denn Wasser ist bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne Ursache hassen. Mächtig sind die, mich vernichten wollen. Und meine Feinde sind sie. Ohne Grund hassen sie mich. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich dann erstatten. Und dann, das war eigentlich der Vers, der mich am meisten bewegt. Du, o Gott, du hast meine Torheit erkannt. Meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich hoffen, Herr, Herr der Herrscher. Lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Und das war so eine Stelle, die mich damals bewegt hat. Herr, du hast meine Torheit erkannt und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich hoffen, Herr. Herr der Herrscher, lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Das war ein Psalm, der mich mal eine Zeit lang sehr bewegt hat in meinem persönlichen Glaubensleben. So gibt es verschiedene Themen, mit denen die Psalmen sich beschäftigen. Die beschäftigen sich mit Dank zum Beispiel. Es gibt viele Dankpsalmen. Es gibt Fürbitte-Psalmen. Es gibt solche Klagepsalmen, wie jetzt dieser Psalm, den ich gerade vorgelesen habe. Lob haben wir auch schon gehabt heute. Der Tom hat einen Lobpsalm vorgesungen und vorgelesen. Psalm 95, der würde sich auch mal rentieren, den auswendig zu lernen. Psalm 95, der ist echt toll. Dann Vertrauen und Glaube ist ein großes Thema. So, du bist meine Burg, du bist meine Zuflucht, du bist ja, der Ort, an dem ich mich berge, an dem ich sicher bin. Ich vertraue auf dich. Ja, das ist noch ein. Also diese fünf Punkte findet man eigentlich hauptsächlich in den Psalmen. Fürbitte, Dank, Klage, Lob, Vertrauen bzw. Glaube an Gott. Ja, vielleicht machen wir als Abschluss einfach den Psalm 23 zusammen. Lesen wir den zusammen laut oder rezitieren ihn. Ich weiß nicht, wer hat denn eine Lutherbibel da? Die meisten kennen den nämlich auf Lutherdeutsch. Tom, hast du eine Lutherbibel bei dir?
Also ich habe eine.
Okay,
kurz. Die alte oder die neuere?
Die alte würde ich jetzt. Also vor 2017.
1912.
1912 ist vielleicht zu alt.
Bibel heute gibt es dann noch. Luther heute. Nee, mehr habe ich nicht.
Okay.
Zwischenübersetzung.
Okay, dann. Ach, dann. Mit dieser alten Elberfelder, da wollen wir das mal probieren.
Wir können jetzt ja.
Genau, wir machen, vielleicht stehen wir alle dazu auf, dann können wir ein bisschen besser atmen. Und wir sagen statt Jahwe immer Herr. Ne? Und der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus Gottes auf immer da. Sehr gut. Genau. Damals, als wir bei der Gebetsschule diesen Psalm gesagt haben, da war dieses: Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist mir so warum leitet mich Gott? Das ist ein Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Einfach nochmal eine kleine Betonung. Okay, das war's schon von mir. Bis zum nächsten Mal.